Ja, es gibt einen Fachkräftemangel, aber auch nur bei denen, die nicht
Dass
vorbildlich
wir
sind.
das von
Ja.
bloßem Auge gar nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt ein Mensch ist an der Rezeption oder nicht.
Implementierung von KI ist eigentlich Führung. Ja, das ist nicht Technologie, es ist wirklich Führung. Die Leute dahin zu bringen, zu sagen, ich möchte das machen und ich möchte das lernen. Die Krönung in der Führung ist meines Erachtens, wenn man bereit ist, die Mitarbeitenden so intellektuell zu stimulieren, dass sie sich selber sagen, wie kann ich es anders machen oder was könnten wir sonst noch machen, damit wir an ein anderes
Genau,
Resultat
sagen,
kommen.
ja.
Das,
Ja, das ist ja auch das Datenschutz und das Datensicherheitsthema. Da warten wir ein bisschen ab. Und ich möchte hier einfach ganz klar sagen, vielleicht, wenn es den einmal dran hilft, das ist genau das Gegenteil der Fall. Also.
Tja, willkommen zu Digitalize Your Passion, der Schweizer KI-Podcast. Man hört es ein bisschen am Hintergrundgeräusch. Wir sind mal wieder live vor Ort und heute Chris, mein Co-Host und ich auf der IGEO. Und erstmal hallo an dich, Chris.
Hallo Ben,
Das
ich
ist was
freue
Neues,
mich.
oder? Auf
Ja,
der
das ist
großen IGEO der 60.
aufregend.
Die IGEO feiert 60. Geburtstag und ist ja der Schweizer Branchentreff Nummer 1. Und wir sind hier in der Haupthalle und haben natürlich einen Gast und der ist extra aus Paris angereist per pünktlicher Bahn. Und er war schon mal bei uns zu Gast. Chris, du erinnerst dich, das war eine der Folgen, die am meisten Resonanz gebracht haben, weil er
Bestimmt.
ein so versierter Fachmann ist in dem Bereich, über den wir heute sprechen wollen. Und das ist Philipp Larrenbach. Philipp, grüß dich.
Danke sehr, dass ich hier da sein darf.
Wir freuen uns sehr. Wie
Sehr
gesagt,
gerne,
extra aus
absolut.
Paris angereist, denn du bist ja eigentlich Schweizer Luxushotelier. Du warst im Omnia, du warst im Carlton, du warst im Naturalien Basel hier in Basel und jetzt bist du in Paris, auch in einer, ja, wie soll man sagen, also in einer ganz, ganz besonderen Hotel, in einer Ikone im Prince Gall.
Im Prince de Galles, genau, an der Avenue Georges V. Da ist ein schönes Haus und ich fand, irgendwann muss man den Kontext ändern. Die Schweiz ist wunderbar, aber in Paris geht die Post so richtig ab.
Absolut, inwiefern?
Ja, es ist das Volumen natürlich, die Komplexität der Arbeit, der Mitarbeitenden, der Gästebedürfnisse, ein neues Umfeld, neue Sprache. Also es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich wieder auf Französisch arbeiten darf. Also ja, das ist halt ein Mix von ganz vielen Sachen. Und wenn immer ich irgendwie einen Challenge habe, habe ich das Gefühl, ich springe rein und mache und versuche das Beste draus zu machen.
Und natürlich die KI, die neue Digitalisierung, die neue Technik wirkt sich auch in Paris sicher aus, im Luxushotel. Steigen wir direkt mal ein in unser Thema. Ist denn Luxushotellerie mit diesem ganzen Aufwand, den wir kennen, auch mit den durchaus vorhandenen Kostendrücken, die ja auch immer mehr da sind, in der Schweiz auch, trotz der hohen Raten, in Paris sicher auch, ist denn eine solche Luxushotellerie in Zeiten der KI überhaupt noch denkbar? Wird die überhaupt fortbestehen? Oder werden wir irgendwann in Zukunft diesen persönlichen Service, diesen menschlichen Faktor, für den du ja auch immer eingetreten bist in all deinen Häusern, werden wir den vielleicht gar nicht mehr uns leisten können?
Doch, ich glaube schon. Und der wird nach wie vor sehr notwendig sein. Und dafür steht die Luxushotellerie ja auch. Also der Grund, weshalb wir da sind, ist dem Faktor Zeit einen gewissen Wert zurückzugeben. Und da gibt uns wahrscheinlich die KI die Mittel, aber wir geben der Zeit die Bedeutung.
Könnte man so weit gehen, dass vielleicht durch die KI auch Dinge möglich sind in der Luxushotellerie? Wir wollen ja nicht nur über die Luxushotellerie sprechen, aber du verkörperst
Ja.
dieses Genre ja, dass vielleicht gerade durch die KI sich neue Möglichkeiten ergeben.
Ja, zumindest möglich, ja. Ja, zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade eine Anfrage von einem sehr, sehr wichtigen Gast, der am Ende des Jahres da sein wird mit seiner Familie. Und er hat gefragt, ja, was können wir denn überhaupt machen mit meinen Teenage Daughters? Ja, ist ein Amerikaner. Und natürlich, ich habe keine Ahnung, was Teenage Daughters überhaupt wollen, ja. Und in diesem neuen Umfeld in Paris habe ich natürlich auch keine Ahnung, was man machen kann. Und deshalb habe ich die erste Frage auch der KI gefragt, ja, was würdest du für Teenager machen? Ja, was würdest du in Paris machen? Und da kamen natürlich gleich Antworten, die mir extrem geholfen haben, auf die ich nicht gekommen wäre.
Ja, absolut. Und ich würde auch sagen, zum Beispiel Predictive AI ist da natürlich auch ein Thema. Ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ein Schritt früh. Und ich glaube, in der nächsten Zeit wird es immer wie mehr auch in der Luxushotellerie ein Thema sein, dass vielleicht eben schon bevor der Kunde da ist oder bevor man den Kunden aus menschlicher Sicht kennen kann, die KI schon weiß, der will das oder der möchte zu dieser Zeit noch was essen. Und dann kann man auf eine ganz andere Art und Weise überraschen, als es heute möglich ist.
Ja, ich glaube, die Luxushotellerie ist, da geht es um Antizipation. Und die KI kann uns sagen, das könnte der Gast eventuell benötigen, worauf man gar nicht gekommen ist. Ja, und das hilft uns natürlich, so einen Algorithmus zu machen, zu sagen, das könnte kommen, und lass uns drauf vorbereiten.
Du hast eben das Stichwort schon gesagt, da genannt Teenager, ja, im Hotel. Jetzt sind ja künftige Gästegenerationen und wir sind ja alle auch noch jung natürlich. Ja, du bist ja auch noch lange, denke ich, im Segment aktiv. Das heißt, du wirst das noch erleben, wie die neuen Generationen dann hoffentlich auch noch die Luxushotellerie stürmen und besuchen wollen. Aber diese neuen Generationen, die wachsen auf mit KI-Assistenten, mit eben Live-Feeds, die sie gewohnt sind, oder mit personalisierten Feeds, mit permanenten Algorithmen. Ist denn für die dann überhaupt noch das klassische Luxushotel, wie wir es kennen, eine interessante Wahl? Oder könnte man kritisch gesagt sagen, naja, die sind das gar nicht mehr gewöhnt, das, was wir heute unter Luxushotellerie verstehen. Und insofern ist vielleicht das Luxushotel der Zukunft doch noch viel mehr mit KI unterstützt, wie wir es uns heute vorstellen können.
Das ist eine sehr gute Frage, und ich hatte ursprünglich auch diesen Gedanken. Ich dachte, ja, wir entfremden uns, aber es ist genau das Gegenteil. Es die jüngere Generation, die möchte genau wieder das haben, die möchten das erleben. Und das finde ich eben sehr spannend, dass diese Dichotomie gibt zwischen der Modernität und der Tradition trotzdem. Aber eben die Tradition muss au goût du jour sein.
Ich finde es auch sehr spannend, gerade in diesem Bereich zum Beispiel, wenn man was bestellt aufs Zimmer, dann würden jetzt vielleicht eine gewisse Generation sicher sagen, ich möchte mit jemandem persönlich sprechen, ich möchte da nicht irgendwie self-service-mäßig auf einem Portal was bestellen. Und das könnte jetzt auch schon was sein, wo die jüngere Generation sagt, hey, ich möchte eigentlich lieber nicht, wenn ich müde bin, noch mit jemandem sprechen müssen. Ich möchte das in Ruhe aussuchen auf dem Handy, so Uber-mäßig oder Eat.ch-mäßig, und ich möchte mich da im Prinzip gar nicht in ein soziales Umfeld begeben, um meine Bestellung zu machen. Also ich denke schon, es wird ein bisschen beides geben. Ja, die möchten auch diesen Luxus erleben und an gewissen Momenten oder gewissen Situationen möchten die sicher auch mit KI oder mit Digitalisierung interagieren, anstatt mit dem Menschlichen. Wie siehst du das?
Ich sehe es genau gleich, und ich denke, dass der Luxus eben in der Wahl liegt. Manchmal hat man Lust, mit Menschen zu sprechen, und manchmal hat man eben keine Lust, mit den Menschen zu sprechen. Und das sieht man auch. Manchmal hat man Lust, Sushi vom Band zu nehmen. Man hat Lust, sie vom iPad zu bestellen oder beim Mitarbeitenden. Und eben die Wahl zu haben, entweder auf eine Person zu gehen und eventuell auch den Druck zu haben, schnell etwas zu bestellen oder sich den Druck selbst zu machen. Wie sehe ich denn auch überhaupt aus, wenn ich jetzt etwas da bestelle? Muss ich eine Vorspeise, muss ich einen Hauptgang, muss ich ein Dessert, muss ich Wein bestellen? Oder kann ich das einfach nur auf dem Tablet machen, in einer gewissen Anonymität?
Mhm. Ja. Jetzt steht ja die Schweizer Luxushotellerie, und ich denke, in Frankreich ist es nicht viel anders, schon auch unter hohem Kostendruck, ne? Also gehen wir mal konkret rein, zumindest im globalen Vergleich, ne? mit beispielsweise Amerika. Wo siehst du das größte kurzfristige ROI-Potenzial durchaus von KI, also Energieeffizienz beispielsweise, Revenue Management, und welcher Einsatz ist vielleicht dann sogar ein langfristiger und verzichtbarer Wettbewerbsvorteil?
Ich glaube, KI kann uns helfen, natürlich Topline mehr zu generieren. Dadurch, dass man eben weiß, was könnte man als Umsatzquellen zusätzlich generieren, und auf der Bottomline auch zu schauen, wo kann man Kosten optimieren und die Zeit effizienter nutzen. Ich denke nicht, dass es ein Kostensparfaktor sein wird, sondern mehr ein Kostenoptimierungsfaktor.
Würdest du zustimmen, dass die KI in einem Luxushotel vor allem hinter den Kulissen aktiv sein sollte? Das heißt, dass der Gast das möglichst gar nicht merken sollte, wenn KI am Werk ist? Oder, ich komme nochmal auf die jüngere Generation zurück, sagst du, naja, nein, eigentlich kann man durchaus im Luxushotel der Zukunft die KI auch merken, spüren, sehen in einem Luxuserlebnis?
Es kommt darauf an, was man als Luxushotellerie wirklich betrachtet. Also wenn man jetzt die traditionelle Hotellerie anschaut, in der wir jetzt sind, da wird es wahrscheinlich eher im Hintergrund sein. Andere Konzepte, die auch im Luxus-Segment sein können, die wollen das ein bisschen in den Vordergrund bringen. Aber ich denke, auf diesem Moment, wo wir heute sprechen, ist es hauptsächlich im Hintergrund.
Ja, ich habe gerade vorhin auch bei dem vorherigen Talk, der in diesem Saal stattgefunden hat, habe ich gerade gesehen auch so diesen Gedanken eines Roboters an der Rezeption und dann versus, hey, wir möchten doch noch ein lächelndes Gesicht haben, ein echtes Gesicht. Und das ist natürlich ganz klar, was man da präferiert. Und ich denke, es gibt so zwei Steps oder zwei Phasen. Ich glaube, in der nächsten Phase geht es eher in eine Art Augmented Human, also dass der Mensch immer noch im Zentrum ist und einfach verbessert wird durch die ganzen KI-Fähigkeiten, durch Tools, durch Systeme. Und ich glaube, irgendwann allerdings kann es dann so sein, dass wir das von bloßem Auge gar nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt ein Mensch ist an der Rezeption oder nicht. Ja, ich glaube, das ist wenn man heute schon sieht, was möglich ist in der KI, virtuell und auch bei der Robotik, dann sieht man schon gewisse Potenziale, die sicher noch Zeit brauchen werden. Und ich denke schon, dass es irgendwann auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht mehr möglich sein wird. Und wie gesagt, ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Die nächste Phase wird erstmal dieses Augmented Human sein, wo schon noch der lächelnde Mensch dort steht, allerdings vielleicht ganz viele Inputs von der KI kriegt. Im Predictive AI, die Person, die jetzt reinkommt, die ist vielleicht nicht in einem guten Mut oder die hat gerade Hunger oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie heute noch eine Massage möchte, ist hoch, damit der Mensch noch interagiert, allerdings mit einer Art von Information, die ihm eine Interaktion ermöglicht, die bisher nicht möglich war.
Philipp, wie siehst du das? Ist das wirklich so, dass der Luxushotelgast sich irgendwann theoretisch damit, wie Chris sagt, arrangieren könnte, von einer KI begrüßt zu werden?
Das denke ich schon, ja. Ja, aber obwohl ich denke, die KI im Moment ist es ja noch sehr reaktiv. Ja, man lernt, aber man kann noch nicht wirklich in die Zukunft schauen und man kann vor allem dieses Empathische nicht rüberbringen. Ja, verstehen, in welchem Mindset ist der Gast jetzt gerade. Obwohl manchmal zweifle ich auch an der persönlichen Note. Ja, das ist wir müssen die Mitarbeitenden so weit bringen, diese emotionale Intelligenz auch zu haben, zu erkennen, was möchte der Gast jetzt wirklich. Und dann denke ich schon, vielleicht hat der Gast mal eben Lust auf einen Roboter und nicht auf eine Person.
Du bist ja, Chris, quasi jetzt im mittleren Alter, wie wir alle, sage ich mal, nicht mehr ganz Teenager. Aber ich erinnere mich an eine Podcast-Folge von unserem Podcast, die wir neulich mal in Zermatt aufgezeichnet haben, in einem Luxushotel dort. Und da erinnere ich mich dran, du bist ja nicht so oft in Luxushotels wie ich jetzt beruflich. Und da warst du total begeistert, gerade von diesem menschlichen Faktor, du erinnerst dich noch, ja, und von den verschiedenen Ebenen, die dort quasi bespielt wurden. Wenn du dich daran zurückerinnerst, was könntest du dir konkret vorstellen? Was könnte die KI ersetzen, was du durchaus zum Beispiel bei unserem Besuch noch in der menschlichen Energie als sehr positiv wahrgenommen hast?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich nochmal kurz einen halben Schritt zurück. Ich glaube, das, was mich dort speziell positiv beeindruckt hat, war ein wirklich cooles Konzept, das sich durchzieht. Ein Produkt, sage ich mal, das irgendwie ein Charakter hat, das sich durchzieht überall, wo man überall so merkt, ah ja, das passt irgendwie wieder zusammen, das ist ein Bild, das ist eine Geschichte. Und ich glaube, das wird auch künftig mit der KI sehr wichtig sein, dass man, und gerade auch dort ist es, glaube ich, du hast auch vorhin von verschiedenen Konzepten gesprochen. Ich glaube, dass das sehr wichtig wird. Die verschiedenen Hotels haben ihr Produkt, haben ihr Konzept. Und ich glaube, dass bisher war das vielleicht eine gewisse Statik. Das heißt, man hat sich mal für ein Konzept entschieden, man hat das umgesetzt und hat man es vielleicht probiert zu optimieren und dran zu bleiben, die Qualität zu erhöhen, nicht unbedingt immer komplett wieder über den Haufen geworfen. Und wo es hingeht, glaube ich, ist so ein bisschen Art, dass Hotels wie eine Art Charakteristik, wie eine Softwareentwicklungsunternehmung werden. Jetzt nicht, dass sie selber von Grund auf Software kodieren und entwickeln. Allerdings werden sie verschiedene Systeme implementieren, konfigurieren, für sich anpassen. Da meine ich auch zum Beispiel eine KI trainieren, damit sie diese Charakteristik, die das Produkt hat, übernimmt, in gleicher Art und Weise kommuniziert. Und das heißt, zwei Dinge für mich. Auf der einen Seite bedeutet das, es braucht jemand, der das orchestriert. Der schaut, welche Systeme nutzen wir, wie nutzen wir die, wo können wir testweise das mal versuchen, ob das in unser Konzept passt, wo entscheiden wir uns wieder mehr im Moment den Menschen einzusetzen, weil es noch nicht so weit ist. Und das heißt, so eine Art digitaler Product Owner, selbst wenn man Dinge extern macht, glaube ich, braucht es jemand, der das vor Ort auch koordiniert, um dann mit der KI solche Erlebnisse kreieren und sogar noch erweitern zu können. Wie siehst du das? Glaubst du auch, dass solche Rollen in der Zukunft relevanter werden in den Hotels?
Ja, das sehe ich. Aber du hast es vorher gerade gesagt oder du hast das Kernelement von der Kohärenz, glaube ich, angesprochen. Wenn das jetzt ein Hotel ist in Zermatt oder in Paris, ist es egal. Solange das die Kohärenz gewährleistet ist, funktioniert.
Ich erinnere mich auch an die Aufzeichnung, was ich da spannend fand, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Du sagtest eben orchestriert, da fällt mir eben das Thema Musik ein, oder? Dieses Hotel, wir können es auch nennen, so das Cervo in Zermatt, wo wir aufzeichnen durften. Und da gibt es für verschiedene Räume, für verschiedene Restaurants, für verschiedene Bereiche im Hotel eine eigene Musikkomposition und die natürlich mit Einsatz von KI. Das ist jetzt nicht die allerneueste Technologie, aber das ist zum Beispiel eine sinnvolle Sache. Also ich erinnere mich an andere Hotels und auch Restaurants, an andere Hospitality-Einrichtungen, wo man sagen würde, naja, macht mal besser die KI, nehmt mal die KI an Bord für eure Musikbeschallung statt die ihr jetzt habt.
Wir haben nicht darüber gesprochen, bevor wir zu dem Podcast gekommen sind, aber es ist genau da die Situation, die ich jetzt in meinem Hotel sehe.
Vorgefunden habe.
Ja, genau. Das ist ein Restaurant mit dem Konzept von Les Années Folles von den Jahren 1920, wo eben Josephine Baker, Glenn Miller und so weiter bringt. Und da hat man einfach Buddha Bar Lounge Musik. Und das geht nicht. Es gibt eine Dissonanz und man muss dort ein bisschen mehr Kohärenz reinbringen. Also sprich, durch die KI kann man genau diese Playlisten dann auch entwickeln und sagen, okay, ich möchte das jetzt vom Morgen bis zum Mittag, vom Mittag bis um 2 und dann am Abend von 6 bis 9 und danach geht's in eine andere Richtung. Und die KI kann dort wunderbar unterstützen. Viel besser, dass das Menschen machen könnten, weil sonst hängt man einfach von den Geschmäckern der Leute ab und dann hat man ein Gewusel und das ist dann eben nicht mehr kohärent.
Ganz genau. Deswegen hatte ich es erwähnt. Ne? Das ist ein gutes Beispiel, wo man keinen negativen Impact hat durch die KI, sondern im Gegenteil einen sehr positiven. Ne? Ich erinnere mich, wir waren beide über die Playlist in dem einen Restaurant erfreut mit den 80s-Titeln, ne? Die wir beide gut finden. Oder du ja auch, Philipp, oder?
Natürlich.
Ja? 80s-Musik. Und das ist so ein gutes Beispiel. Ne? Mhm.
Gerade, wenn es um diese Orchestrierung geht, dass das noch unterschätzt wird. Also ich glaube, dass aktuell solche Projekte, KI-Projekte eher so Insellösungen sind und eher so, ich sag's jetzt ein bisschen, vielleicht nicht so schön, so Hüftschüsse sind und es nicht ein Gesamtkonzept ist, wo man Schritt für Schritt Dinge arbeitet. Und ich verstehe das natürlich auch, das sind neue Kosten, solche Personen einzusetzen und trotzdem glaube ich, dass es eben auf der anderen Seite auch eine Effizienzsteigerung geben kann, die diese Kosten auch wieder einholt oder auch Umsatzsteigerung, weil man natürlich mit KI auch mit der Umsatzsteigerung sehr viel machen kann. Und ich glaube, dass das aktuell noch unterschätzt wird und die in der Branche, die dieses Thema, die das wirklich früh angehen, ich glaube, die werden langfristig da wirklich die Gewinner sein.
Absolut. Nimm uns nochmal mit, Philipp, als du in das Hotel jetzt neu gekommen bist, in dein neues, in das Roscal in Paris, da sagst du eben, du hast Dinge vorgefunden, beispielsweise in der Musik. Was hast du noch vorgefunden, wo du dachtest, oh ja, da werde ich jetzt aber mal mit neuer Technologie, mit neuer Digitalisierung, mit neuer KI-Denke rangehen, wo du richtig gespürt hast, wo das ja ein sehr erfolgreiches Hotel ist, aber du willst es ja noch erfolgreicher machen, in die Top 10 oder die Top 5 in Paris bringen, wie ich dich kenne, ne? Mhm. Was ist dir da noch aufgefallen?
Ich darf nicht zu viel aus dem Nähkästchen, oder? aber natürlich, jeder Mensch, wenn man eine solche Situation hat, hat man eine gewisse Partialität und die KI kann helfen, diese Impartialität wieder hervorzuheben. Und zum Beispiel, was wir gemacht haben, oder was ist, wir haben Gespräche geführt mit ganz vielen Mitarbeitenden, und da habe ich natürlich notiert und notiert und notiert und ich habe versucht, so sachlich wie möglich zu sein, ohne mich oder ohne meine Gedanken verzerren zu lassen. Und danach schreibt man das, ja. Und dann habe ich trotzdem die KI auch benutzt, um einen Report draus zu machen, der wirklich neutral ist. Ja, und dann sag ich, hier, das ist das Bild, was ich habe, und das hilft sehr stark. Ja, das dann ist es richtig formatiert, dann hat es den richtigen Ton, es hat keine Kommafehler, und man kann es auch gleich in auf Französisch und auf Englisch übersetzen. Also das ist schon sehr gut, aber die ursprüngliche Arbeit ist halt trotzdem der eigene Kopf und die eigene Hand.
Ja, und vor allem das Haus, in dem du jetzt bist, das ist ja ein Haus mit sehr viel Charme, mit sehr viel Geschichte. Wenn man da jetzt, und das ist ja unser Thema nun mal, ne, Digitalisierung, KI, wenn man da jetzt gewisse Dinge ändert, dann kann es ja auch, Roger Willemsen hat mal ein schönes Buch geschrieben, der Knacks, ja, der nahezu unsichtbare Knacks oder unhörbare Knacks, kann ja auch so ein Knacks hineinkommen in eine Chemie, in eine Authentizität in einem Haus. Also, wie würdest du das sicherstellen wollen, oder wie schaffst du es, diesen Charakter zu wahren, auf der anderen Seite, aber nicht zu verpassen?
Der Knacks kommt auch so rein, ja. Der kommt nicht wegen der KI rein. da ist es, glaube ich, das hat jetzt wenig mit der KI zu tun, sondern das ist wirklich High Touch und die emotionale und intellektuelle Ebene. Ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, dass man Sachen sieht und ein bisschen Perspektive übernimmt und schaut, was sehe ich denn dort wirklich? Man nennt das die Epistemologie, ja, zu schauen, was sehe ich, was interpretiere ich draus? Und welches Wissen hole ich raus und wie kann ich es dann schlussendlich ändern? Und damit ich diese ganzen Knackse auch erkenne. Und danach, wie so ein Garten, dass das Unkraut wegjähte und danach den Garten wieder neu bepflanze.
Wie ist das zum Beispiel im Housekeeping? Da stelle ich mir jetzt wieder vor, wir sind ja beide in der Luxushotellerie quasi tätig, du hinter den Kulissen, vor allem ich mehr vor den Kulissen beobachtend. Aber wenn ich so sehe, was alles weggeworfen wird, gerade von so Toilettenartikeln, von Badartikeln, ist das nicht so ein Einsatz auch von KI, wo man bis ins Detail eigentlich sagen könnte, dieser Gast verwendet offenbar sehr viel Duschgel. Ja, ich meine, wie oft haben wir das schon erlebt, oder? Der Conditioner ist voll, den braucht kaum einer, vor allem Männer nicht. Aber das Duschgel ist vielleicht zu wenig da. Oder die Zahnpasta, der eine verwendet mehr, weil er vielleicht 2-3 Mal am Tag sich die Zähne putzt. Das ist doch was die KI pro Gast, stelle ich mir jetzt vor, du bist der Profi in der Anwendung, die KI das sehr genau ermitteln könnte.
Ja, also die Daten sind natürlich wichtig, aber noch viel wichtiger ist, welche Daten füttert man. Ja, und da ist der Mensch halt trotzdem noch maßgebend. Ich könnte mir vorstellen, dass man das mit einer App schlussendlich, man filmt ein Zimmer und lässt die KI durchrattern und dann sieht man das Verhalten des Gastes. Keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwann mal passiert. Aber jetzt hier beim Fall Housekeeping, das ist schon klar, wenn man die Daten sauber hat, dann kann man natürlich auch für die Zukunft besser auf die Bedürfnisse des Gastes eingehen und genau wissen, okay, dieser Gast mag das lieber oder das lieber, oder zum Beispiel ich finde es wunderbar, ich wohne immer noch im Hotel und jedes Mal, wenn ich nach einer Reise wieder zurückkomme, weiß ich genau, okay, dieses Mal bekomme ich eine VIP Amenity genau so, wie ich es haben möchte, Und das ist natürlich wunderbar für alle anderen Gäste auch, ja. Gewisse Gäste wollen keine Äpfel, aber dafür wollen sie Birnen und Trauben, oder? Und das ist dann, wenn man die Daten, einen gewissen Reichtum an Daten hat, dann kann man wirklich gezielter auf den Gast eingehen. Und dann, um auf deine Frage zurückzukommen, ist dann spart man sich eben den Apfel, wenn der Gast den Apfel nicht haben möchte.
Ja, ich möchte einfach noch ergänzen, gerade zu diesem Thema von dem Housekeeping. Ich glaube, man kann KI in fast jedem Prozess im Hotel einsetzen. Und das ist ja eine Riesenaufgabe. Also wir sprechen hier fast von einer Renovation eines Hauses, aber in der digitalen Form. Also im Prinzip, und das ist ja nicht nur bei der Hotellerie so, das ist fast bei jedem Unternehmen so. Im Prinzip könnte man sich jeden Prozess, jeden Mini-Prozess daraus anschauen und sich überlegen, könnten wir da was mit KI machen? Möchten wir da Daten sammeln? Möchten wir diesen Prozess jetzt, der im Moment einfach menschlich läuft, irgendwie über eine App laufen lassen, Daten sammeln, dadurch Optimierungen machen, dadurch vielleicht mit KI Suggestionen machen lassen? Und wie gesagt, das ist eigentlich eine riesige Aufgabe. Ist ja niemand jetzt, hat jetzt freie Zeit dafür. Man hat ja immer noch seine Rolle auszuführen wie bisher. Und jetzt soll man plötzlich können noch dieses ganze Zeugs evaluieren. Und die Frage ist, wo fängt man an? Und dann, und welche Themen geht man an und in welche Reihenfolge? Weil das ist ein Riesenbereich. Und dann vielleicht nochmal zurück. Ich hatte vorhin gesagt, dass es wie eine Softwareunternehmung werden könnte, ein bisschen Hotel, und den zweiten Aspekt auch schon genannt. Und der zweite Aspekt, denke ich, das ist wir gehen von dieser Statik eines Produktes in eine Dynamik. Das heißt, das Produkt entwickelt sich jetzt laufend weiter, weil jetzt ständig in jedem Bereich einerseits effizienzsteigende Aspekte von der Digitalisierung und KI hineinkommen können, andererseits auch Service steigende Aspekte reinkommen können. Das heißt, und natürlich darf man dort sehr vorsichtig sein. Was passt zu unserem Konzept? Wo wollen wir das vielleicht ganz bewusst nicht, weil es nicht zu unserem Konzept passt? Ich glaube, das ist wirklich eine Reise, die vielenorts noch gar nicht gestartet hat und einigenorts erst gerade angefangen hat, wo die mal irgendwo anfängt in einem Teilbereich, und die sich dann Schritt für Schritt durchs ganze Unternehmen verbreitet. Und dann geht es mal um den ersten Schritt, und jede dieser Bereiche hat dann Evolutionsstufen, wo das mal irgendwo anfängt wir schreiben das jetzt mal in eine Excel-Liste, wir machen es mal in ein Tool rein, zu irgendwann, hey, das macht jetzt bei uns ein Roboter. Ja, ich glaube, da ist wirklich eine Entwicklung, die kommt, und das wird sehr spannend werden.
Ja, und Philipp, kannst du denn vielleicht auch uns Hoffnung machen? Es ist ja so, jetzt haben wir ein echt Luxushotel mal hier, deswegen kannst du uns ein bisschen was aus dem Nähkästchen vielleicht erzählen. Es ist ja bislang schon so, und das weiß kaum ein Gast, ne? Wenn ich ins Hotel komme, bin ich eigentlich gläsern, ja, auch schon in Zeiten von Karteikästen und Karteikarten, da steht schon alles drauf, ja, bis hin zu der Gast kommt auch mal gerne mit seiner Ehefrau, aber dann auch wieder mit seiner Geliebten und so weiter, ja. Da ist schon alles notiert. Also der Gedanke, dass man im Hotel anonym sei, den glaube ich keiner. Aber drehen wir es mal im positiven Sinne um in Sachen der KI. Du hast ja eben so schön gesagt, der Gast, der keinen Apfel essen möchte. Ja, mir tut das auch immer leid. Da wird alles Mögliche aufgefahren und dann will ich das eigentlich nicht. Zum Beispiel Süßigkeiten, ja, die lasse ich dann da stehen. Auf der anderen Seite will ich dann in die Spa gehen und habe einen Bademantel. Ich bin nun sehr groß und sehe, aha, nur L und M Bademäntel. Da denke ich doch, naja, mein Gott, also man sieht es doch schon. Wenn ich vorher mehrfach in einem Hotel war, weiß man doch, der Gast ist vielleicht etwas größer. Da wäre es doch sehr einfach zu sagen, den XXL-Bademantel ins Bad legen, ja? Oder dieses ständige Fragen nach der Zimmernummer. Ich komme morgen zum Frühstück. Wie schön wäre es denn, wenn man uns mit einem Namen begrüßen würde, statt mit der Zimmernummer, oder uns nach unserem Namen fragen würde, zumindest mal, und nicht anonym nach einer Zimmernummer. Also, sind das nicht alles Themen? Also so die Karteikarte, die KI-Karteikarte des Gastes, wo die neue Technologie zeigen kann, was sie kann.
Die KI kann alles, aber es ist der Mensch, der schlussendlich eben die Daten füttert und mit den Daten auch umgehen muss. Und da sehe ich den größten Knackpunkt. Wenn man die KI benutzt, dann muss man wirklich den Mitarbeitenden zuerst mal zu verstehen geben, warum macht man das? Ja, und es geht wirklich nicht nur um Effizienzsteigerung, sondern um mehr Menschlichkeit schlussendlich. zeigen zu können, um mehr Zeit zu haben, um menschlicher zu sein. Und für welche Sachen benutzt man es dann auch? Eben, das sind Gästepräferenzen, das sind Arrival Times, andere Informationen eben, du hast es vorher gesagt, damit man gezielter auf die Gästebedürfnisse eingehen kann. Aber es braucht natürlich auch sehr viel Training. Und da ist das Problem. Ja, weil das Verständnis kann ja da sein, aber wie geht man mit der KI dann schlussendlich um? Ja, das sind nicht alles Ingenieurs, die damit zu tun haben und die völlig geeky sind über KI, sondern die sagen sich, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Aber solange sie nicht verstanden haben, dass es eben um die Guest Experience geht. Und danach eben, wenn man weiß, warum man es macht, wofür man es macht, dann muss man auch noch trainieren, wie man es macht. Ja, und dann das in einen Algorithmus reinzubringen, der sich immer weiter verfeinert, zum sagen, okay, jetzt haben wir das gelernt, vielleicht hatte der Gast irgendwann mal Lust auf ein Latte Macchiato, und wenn man sich sagt, okay, der Gast möchte immer Latte Macchiato, dann ist er verdammt, jeden Tag Latte Macchiato zu trinken, obwohl er das vielleicht gar nicht will, ja, also sprich, es braucht immer verschiedene Loops, damit diese Adaptibilität stattfindet.
Das ist spannend, ja, genau, das erinnert mich auch an diesen speziellen Aspekt der Hotellerie, wo ja auch Mitarbeiter arbeiten, was vielleicht ein bisschen anders ist als in anderen Branchen, wie die zum Beispiel eher im Büro und öfters im Computer sind. Ich glaube, diese Mitarbeiter in der Gastronomie, das sind schon eher so ein bisschen die Menschen, die sagen, ich arbeite in der Gastronomie, weil ich eben nicht am Computer sitzen will, weil ich eben nicht die ganze Zeit im Bildschirm schauen will, sondern weil ich im menschlichen Kontakt sein will. Und jetzt mit diesen Skills oder mit dieser Präferenz dann plötzlich KI-Themen anzugehen, ist es, glaube ich, auch aus Führungssicht und als Personalführungssicht nicht unbedingt immer gleich einfach, weil das sind ja nicht unbedingt Leute, die jetzt eben mega sich drauf freuen. Super, jetzt haben wir ein neues Tool. Die möchten eigentlich mehr mit dem Menschen sein. Also vielleicht einerseits braucht man dann halt eben auch gewisse neue Skills, und auf der anderen Seite darf man ja die Skills auch nutzen, die diese Menschlichkeit bevorzugen, und gerade dort vielleicht noch mehr pushen auf diesen High-Touch-Aspekt.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe gerade vorher mit meinem früheren Küchenchef zu Mittag gegessen, und er hat mir gesagt, hätte ich ChatGPT 3 Jahre früher gehabt, wäre ich unstoppable gewesen, weil er hasst Administration, er hasst das ganze Kalkulieren und so weiter und Formatieren und all das ist überhaupt nicht sein Ding. Ja, aber hätte er das früher gehabt, hätte er dann schon viel mehr Zeit gehabt, um zu kochen, um für den Gast da zu sein. Also es ist ein minimaler Aufwand, den man machen muss, um einen großen Effekt dann zu haben. Weil wenn man sich immer sagt, ja, ich muss jetzt das noch machen und das noch machen und das noch machen, dann ist man in einem Mindset, der schlussendlich destruktiv ist, statt sich zu sagen, ey, das kann mir etwas bringen.
Ja? Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und das sehe ich ja auch so. Also man kann so viel in der eigenen Effektivität erhöhen, indem man nur ein paar Tools anwendet. Nur ein kleines Beispiel, der Mensch auch mit dem Zehnfingersystem schreibt in einer gewissen Geschwindigkeit. Wenn ich spreche und das transkribiert wird, dann geht das viel schneller. Also wenn ich schon nur alles, was ich schreibe, plötzlich sprechen kann, dann habe ich da wahrscheinlich eine 30-prozentige Geschwindigkeitssteigerung. Und das, wenn ich viel schreibe, dann ist das eine Effizienzsteigerung.
Da habe ich aber das Gefühl, dass das ist alles wunderbar, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, dass der Mensch fauler wird dadurch, dass es danach an Disziplin fehlt, dass man nicht mehr bereit ist, durch diese Qual zu gehen, dass man sich sagt, okay, ich wähle den kürzeren Schritt und mache mir das Leben einfacher. Ich weiß nicht.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin halt einerseits dieser Meinung, hey, gute Gefühle sind gut, Gesetz der Anziehung, Quantenphysik, dann sieht man gute Gefühle ins Leben. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon, sehe ich auch diesen Aspekt von, man möchte auch Menschen haben, die sich durchkämpfen können, wenn es nötig ist, weil was wollen wir denn, wenn das nicht mehr möglich ist irgendwie? Also ja, gute Gefühle und in gewissen Stellen, wenn es nötig ist, soll man auch kämpfen können. Gute Frage. Und ich, die KI, wenn sie einem alles leichter macht, ist natürlich eine Tendenz da, dass man fauler wird. Und vielleicht ist es auch dann eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich kann jetzt endlich mich mehr auf das fokussieren, was wirklich meine Passion ist. Und um es in den Worten von Steve Jobs zu sagen, the only way to do great work is to love what you do.
Yes.
Gibst du denn, Philipp, bei dem Thema deinen Mitarbeitern und Mitarbeitenden auch Gelegenheit und Zeit, sich in Prozesse, die die KI dann vielleicht neu vorgibt, reinzuarbeiten? Ich erinnere mich an Projekte, Chris, oder die wir schon hatten und haben, wo zwar der GM verstanden hat, was die KI tun kann, aber es dann trotzdem bei den Mitarbeitern hängen bleibt, weil die sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber was soll ich denn noch machen? Ja, ja. Ich habe ja gar keine Zeit dafür.
Ja. Ja, natürlich gebe ich das. Ich kann natürlich nicht bei jedem das Händchen halten und sie müssen auch häufig selbst drauf kommen. Aber ich unterstütze es zumindest. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, Implementierung von KI ist eigentlich Führung. Ja, das ist nicht Technologie, es ist wirklich Führung. Die Leute dahin zu bringen, zu sagen, ich möchte das machen und ich möchte das lernen. Und die Krönung in der Führung ist meines Erachtens, wenn man bereit ist, die Mitarbeitenden so intellektuell zu stimulieren, dass sie sich selber sagen, wie kann ich es anders machen oder was könnten wir sonst noch machen, damit wir an ein anderes Resultat kommen. Das ist meine Rolle, ja.
Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass das ist ja ein Change-Prozess, dass diese Einführung dieser KI, dass es braucht ein neues Mindset, es braucht eine Umstellung. Wir Menschen sind grundsätzlich, wir sagen schnell mal, ja, ich will mich verändern und am Ende, das wollen wir eigentlich am wenigsten so, also am liebsten soll sich alles verändern, nur ohne, dass wir uns verändern müssen. Und dann eine ganze Organisation dazu zu bringen, etwas Neues anzunehmen, etwas Neues zu machen, auch als Organisation, vielleicht sogar als in der Kultur sich zu verändern, das ist Führung. Und Hut ab an alle, die genau in diesem Prozess drin sind und ja, da brauchen wir, glaube ich, auch eben Menschen mit Erfahrung in der Führung und da geht es jetzt eben nicht um die Technologieverständnis, sondern das Wissen, wie ich einen Menschen von A nach B bringe.
Ja. Die Anekdote ist von in meinem früheren Hotel, da war die Person, die ganzen TripAdvisor Antworten geschrieben hat, ja. Ich musste ihr beibringen, dass es vielleicht auch einfacher ist, mit dem Freund ChatGPT zu machen. Ja, dass man sagt, okay, schau dir diesen Report an. Und das war eine Herausforderung, sie dahin zu bringen und sagen, ja, versuchen wir es doch mal spielerisch. Ja, machen wir mal ein Copy-Paste und schauen wir, was rauskommt. Und es war verblüffend gut. Ja. Aber dann sagt sie, ja, aber ich möchte doch lieber ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, damit es auch meine persönliche Not hat. Sag ich, das ist gut und recht. Aber verbring die Zeit doch eher mit denjenigen, die das Problem verursacht haben, damit das Problem nicht wieder passiert. Ja, weil das einzige Definitive, was wir haben, sind die 24 Stunden in unserem Tag. Ja, und es kommt immer auf uns drauf an, wie werden wir diese 24 Stunden auch nutzen? Und wenn die künstliche Intelligenz uns hilft, da Optimierungen reinzubringen, ohne dass das Ego angekratzt ist und dass man vielleicht Freude dran hat, zu sagen, hey, schaut, ich habe jetzt das hier gemacht und das ist wirklich gut geworden und das ist in meinem Sinn und ich habe es kontrolliert und das ist wirklich so, wie ich sonst geschrieben hätte, einfach ohne Kommafehler, dann ist es gut.
Ja.
Jetzt haben wir vielleicht nochmal einen Blick darauf, ja, bei uns im Podcast öfter das Thema mit den Daten und der Datensicherung, ne? Jetzt haben wir eben gesagt, es werden sehr viele Daten gesammelt im Hotel, künftig vielleicht dann mit Hilfe der KI noch mehr Gastdaten, die dann auch analysiert werden, ja, das hatte dann hoffentlich auch ein Erlebnis und einen Effekt, also ein hyperpersonalisiertes Gasterlebnis hoffentlich. Aber was ist denn mit der Datensicherheit? Jetzt hast du ja auch Gäste im Hotel bei dir, das sind Staatsgäste, das sind Prominente, das sind sehr reiche Menschen, die wollen vielleicht das, oder nicht wollen vielleicht, die wollen ganz sicher, dass mit ihren Daten sehr sensibel umgegangen wird. Wie ist da der Spagat zu schaffen? Man sammelt immer mehr Daten in einem Hotel, ja, wie besprochen, mithilfe der KI, aber bleibt die Sicherheit da auf der Strecke?
Natürlich ist die Sicherheit das Allerwichtigste und vor allem, wenn man für ein großes Hotel arbeitet oder ein Hotelkonzern, da gibt es Policies über Policies und Schutz und Schutz und Schutz. Also die Verschlüsselung der Daten und so weiter, das ist immens wichtig. Regelmäßige Audits und so weiter. Und es kommt, glaube ich, wirklich aufs Prinzip drauf an, dass wir sagen, okay, wir sammeln Daten nicht der Daten wegen, sondern der Guest Experience wegen, dass man die Freude hat, dem Gast etwas Gutes zu tun.
Da möchte ich auch gerne was noch dazu sagen und vielleicht auch mit dem einen oder anderen, wie soll ich sagen, Missverständnis aufräumen. Ich glaube, viele Unternehmer heutzutage machen ein bisschen die Bremse, wenn es um KI geht, weil sie genau sagen, ja, das ist ja auch das Datenschutz und das Datensicherheitsthema, da warten wir ein bisschen ab. Und ich möchte hier einfach ganz klar sagen, vielleicht, wenn es den einen oder anderen hilft, das ist genau das Gegenteil der Fall. Also wenn man es angeht, dann kann man es kontrollieren und sicherstellen, dass es sicher und datenschutzmäßig ist. Und wenn man es nicht angeht, dann werden die Daten rausgehen auf jeden Fall, weil es trotzdem genutzt wird und dann mit Gratis-Tools. Und dann sind die Daten eben nicht sicher. Also das ist für mich so eines der Missverständnisse, es nicht anzugehen, das Thema. Das sorgt nicht für Sicherheit, sondern für Unsicherheit. Und ein zweites Thema, was ich auch vielleicht mal erwähnen möchte, so aus der Technik-Ecke. Viele glauben bis heute immer noch, dass wenn die Daten im Haus sind, also selber gehostet sind, dann ist das sicher versus in der Cloud. Und da möchte ich einfach auch nochmal sagen, es ist heutzutage so eine Herausforderung, ein eigenes Server zu betreuen oder auch ein kleines KMU-Server für ein beispielsweise Hotel betreut, dass da wirklich alles up-to-date ist und gesichert ist und Firewalls und so weiter. Da sind heute die Clouds viel weiter und oft viel sicherer. Ich sage nicht by default, also man muss sich das schon anschauen. Also Cloud ist nicht grundsätzlich sicher und eben auch nicht der Server zu Hause oder beim lokalen IT-Unternehmen ist auch nicht automatisch sicher. Also da darf man, glaube ich, auch wirklich, ist da so ein bisschen die Aussage ist, man sollte sich darum kümmern und das Thema anschauen und nicht einfach davon ausgehen, wenn ich nichts mache, ist es grundsätzlich sicher.
Ja, absolut. Das glaube ich auch. Und vor allem, ich sehe das jetzt im Vergleich zwischen den früheren Hotels, die relativ klein waren, und jetzt einem großen Unternehmen, für das ich arbeite. Das ist ein wahres Fort Knox, wo wir sind. Also das ist... Und dann gibt es noch das Louvre, wo das Passwort Louvre ist. Ja,
ja, genau.
Also das ist, da muss man sich wirklich die Fragen stellen. Aber jetzt in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, das ist ultra sicher, weil wenn es nur den kleinsten Datenbreach gibt, das ist dann ein Aktienkurs, der davon abhängt.
Ja.
Ja, und das ist.
Kann man sich dann nicht leisten.
Das kann man sich überhaupt nicht leisten. Und deshalb ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, damit man die Prozesse auch richtig engineeren kann.
Ja.
Ja.
Ja. Wir kommen langsam schon zum Ende, aber ich würde ein Thema gerne noch ansprechen wollen. Fachkräftemangel. Ja, das kann man ja heutzutage kaum, weglassen, dieses Thema. Gerade wenn man mit einem Hotelier spricht, oder? Also, in der Schweiz zumindest. Ich vermute mal in Frankreich nicht viel anders. Gibt es einen großen Fachkräftemangel. Nicht nur im Hotel, aber besonders dort. Wie hilft denn KI bei der Mitarbeitergewinnung? Also, ich sag mal, bessere Einsatzplanung. Und was es da alles, so geben kann an Tools? Welche neuen Kompetenzen müssen Mitarbeiter lernen. Also Recruiting und KI, was ist da hilfreich? Wo wird es komplizierter?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann sie gar nicht mal so direkt beantworten. Ich glaube, die KI hilft dermaßen im Hintergrund, alles richtig zu machen, damit der Mitarbeitenden eben Lust drauf hat, dort zu arbeiten. Und ich möchte das gerne so illustrieren. Ja, es gibt einen Fachkräftemangel, aber auch nur bei denen, die nicht vorbildlich sind. Ja. Und man kann vorbildlich sein, indem man weiß oder indem man Klarheit hat. Und das ist genau das, was die Mitarbeitenden wollen. Die wollen Klarheit und die wollen Bedeutung. Ja. Wenn man es schafft, Klarheit zu haben, wofür man steht, dann die Führung so aufzugleisen, damit der Mitarbeitende gerade Lust hat, dort zu arbeiten, weil die Unternehmenskultur ist, dann gibt's keinen Fachkräftemangel. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber sobald es irgendwo in dieser Wertekette ein Misalignment gibt, dann werden die Mitarbeitenden auch kritischer und dann sagen sie, ja, gehe ich lieber nicht dahin, sondern bei einem anderen.
Wie ist es bei der Suche von Mitarbeitern? Ich höre das immer wieder von Menschen, die eine Stelle suchen, die sagen, gerade jetzt in diesen Wochen und Monaten, 2025, viertes Quartal, sie kommen gar nicht mehr durch mit ihrer Bewerbung, weil die KI, zum Beispiel jetzt bei dir, wie ist das in einem Hotel, schon so viel vor aussiebt, dass die individuelle Bewerbung gar nicht mehr die Chance hat, wie vielleicht früher, als es noch darauf ankam, ich schreibe vielleicht, unterschreibe vielleicht mit Füller oder ich nutze ein besonders schönes Papier oder was auch immer. Ist da nicht eine Gefahr auch?
Die Gefahr ist in der Funktion des HR generell. Ich glaube, dass Human Resources ist die größte Gefahr oder ein misaligned Human Resources ist die größte Gefahr für ein Unternehmen. Weil wenn man Human Resources nicht richtig macht, dann hat man keine Chancen. Und deshalb bin ich kein Fan von Einsatz von KI in einem Bewerbungsprozess. KI, um Zeugnisse zu schreiben, mein Gott, ja, why not? Ja, aber nichts zum Rekrutieren, weil wir sind in einem Beruf von Individuen. Und ich mag mich erinnern, vor einigen Jahren, ich war noch in Zermatt, habe ich einen, ich glaube, er war Chef de Partie eingestellt, weil sein Dossier war perfekt, fehlerfrei. Und der Küchenchef hat mir Jahre später gesagt, wissen Sie was, ich habe sein Dossier korrigiert, weil es war voller Fehler. Ja, und hätte ich das Dossier damals bekommen, hätte ich ihm gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Ja, weil ich so doof war, zu denken, ja, der kann nicht kochen, wenn er nicht richtig schreiben kann. War völlig blöd. Und KI würde wahrscheinlich solche Talente wie er disqualifizieren. Und aus diesem Grund bin ich ein Gegner davon, weil die Persönlichkeit kommt gar nicht rüber. Und dann habe ich lieber das Foto mit schiefem Zahn und Sommersprossen, aber eine Persönlichkeit dahinter.
Das heißt also, wer sich bei dir bewirbt, jetzt auch in Paris, der hat vielleicht auch eine Chance, wenn er ein gutes Papier nimmt, vielleicht sogar handschriftlich schreibt, sehr geehrter Herr Kleinweil und so, ja.
Und am liebsten vorbeikommt. Ja. Ja, das, weil man merkt sofort, wenn ein Mitarbeiter oder ein Kandidat ein Bewerbungsschreiben mit der KI geschrieben hat, das ist einfach zu perfekt. Und da denkt man sich, ach, come on, ja, gib mir doch wenigstens ein bisschen Persönlichkeit, weil das ist die Hotellerie. Wir leben mit charismatischen Personen, ja, und nur so kann man sich, glaube ich, differenzieren. Ansonsten hat man irgendeinen sterilen Brei.
Absolut.
Es ist lustig. Ich denke auch immer wieder jetzt in einer Welt, in der KI perfekt ist und vielleicht auch fast nicht mehr unterscheidbar von den Menschen, da ist vielleicht das Fehlerhafte, dass das Nicht-Perfekte an den Menschen, das, was plötzlich irgendwie einen neuen Wert bekommt. Also früher waren Fehler das, was man vermeiden wollte, und in der Zukunft wird es vielleicht ein Mehrwert sein, dass es eben auch, ja, dass man zwischendurch vielleicht wo essen geht, wo alles perfekt ist, und zwischendurch wo man sich freut zu sehen, ob vielleicht heute eine Kartoffel nicht ganz durchgekocht ist, weil das noch Charakter hat. Es ist, wir sind gespannt, wo es hingeht.
Kommt drauf an, bei wem.
Absolut. Wir kommen langsam zum Ende, aber ich würde noch eine Frage vielleicht stellen wollen, so zusammengefasst. Vielleicht, Philipp, denken wir ja bei KI zu sehr auch entlang so bestehender, bekannter Abläufe. Check-in verbessern, Service beschleunigen, Daten besser nutzen. Wir haben vieles davon jetzt heute besprochen. Aber was wäre, wenn man die Frage mal radikal anders stellen würde? Also nicht, wie kann zum Beispiel KI den Service kopieren, sondern zum Beispiel, was könnte ein Luxushotel anbieten, das ohne KI gar nicht möglich wäre?
Was könnte ein Hotel anbieten, was ohne KI nicht möglich wäre?
Genau, also weitergedacht, radikal mal in die Zukunft gedacht.
Zum Beispiel, Sie kriegen das Essen, dann, wenn wir denken, dass Sie Hunger haben.
Ja, interessant.
Zum und man die KI denkt und vorher sieht, dass sie Hunger haben, beispielsweise.
Quasi, darauf wollte ich hinaus.
Oh Gott.
Vor so personalisierte Essenszeiten.
Genau, ich wollte darauf hinaus, wo kann die KI weiter schon sein, als es vielleicht der Mensch sein kann und denkt an Dinge, die heute vielleicht noch gar nicht möglich sind. In diese Richtung war meine Frage gedacht.
Indem es vielleicht Launen erkennt. Obwohl, ich bin wirklich überfordert. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
Wir denken nochmal in Ruhe drüber nach und beim nächsten Mal, wenn du kommst, kommen wir auf die Frage zurück.
Sehr gerne.
Schlussfrage vielleicht, oder Chris? Du hast uns viele Einblicke heute gegeben. Ich kenne dich nun schon sehr lange in deinen Rollen als Luxushotelier. Und ich glaube, wir waren uns immer einig, der gute Chef eines Hotels muss sowohl den Detailblick haben, wie die große Linie sehen. Ne? Ja. Das sind zwei wichtige Dinge, die zusammengehören. Wie hat sich dein Alltag als GM, und du kennst es nur wirklich noch, als es noch gar keine KI gab, ja? Ich erinnere mich mal dran, du hast mich mal in Zermatt im Elektrowagen vom Bahnhof abgeholt, weil es keinen Mitarbeiter gerade gab. Und da ist der GM selbst in den Wagen gestiegen, hat gesagt, jetzt hole ich mal den Gast ab. Ja?
Service.
Das ist Service. Aber wie hat sich dein Job als GM durch die KI verändert, als Gastgeber auch?
Nicht wahnsinnig. Nein, weil der Mensch ist nach wie vor im Mittelpunkt und die KI hilft nur. Hat mein Leben nicht revolutioniert. Was mein Leben mehr revolutioniert hat, ist das Bewusstsein, dass man eben sowohl als auch, ja, sowohl das Detail als auch die große Vision haben muss. Und häufig hat man einfach oder haben gewisse nur das eine oder das andere, aber man muss halt beides haben.
Und Beziehungen bei allen Daten oder Beziehungen zwischen Menschen, sowohl mit Mitarbeitern wie mit Gästen, bleiben, vielleicht ist das ein Schlusswort, bleiben immer noch das Wichtigste?
Ja. Das ist die Qualität, das sage ich immer, die Qualität der Organisation oder einer Organisation oder eines Landes oder eines Publikums hängt immer von der Qualität der Beziehungen ab. Und die Qualität der Beziehungen hängt immer von der Qualität der Konversationen und der Gefühle, der Emotionen, die man zwischeneinander hat. Und ja, wir kennen uns seit Jahren. Und jedes Mal, wenn du anrufst, denke ich, ach Mensch, der Bernd.
Ja. Ja, Chris, wir kommen zum Ende. Das war unsere Live-Aufzeichnung heute von der IGO. Der 60. IGO hier in Basel in der Messe. Das war sehr interessant. Wer die Folge gut fand, oder Chris, kann sie abonnieren oder unseren Podcast.
Auf, wir sind auf Spotify, YouTube, überall, wo man Podcasts findet, kommt sehr gerne und verfolgt uns weiter. Wir freuen uns hoffentlich auch künftig wieder gerne mal ein Gespräch mit dir, Philipp.
Danke sehr.
Unbedingt, Philipp. Was wieder ein super Gast, bestimmt auch ein drittes Mal. Das war's für heute von der IGO. Digitalize Your Passion, der Schweizer KI-Podcast. Bis bald.
Bis bald. Bis.